Sonntagmorgen 2016 auf der A117 Richtung Schönefelder Kreuz. Nach der Baustelle beschleunige ich mein Auto langsam. Schnell geht nicht, da Wally, ja, so heißt mein Auto, nur 60 PS auf die Straße bringt. Bei 100 Kilometern die Stunde angekommen, überhole ich einen Sonntagsfahrer. Meine Gedanken schweifen ab und ich freue mich auf den schönen Tag. Doch dann muss alles ganz schnell gehen. Denn als ich realisiere, dass der Grund dafür, warum das Auto vor mir näher kommt, nicht etwa der ist, dass ich schneller fahre, sondern der, dass wir uns aufeinander zubewegen. Und schon sind die schönen Gedanken von eben wie weggeblasen. Für einen Moment überschlagen sie sich. Okay, das war's jetzt und Mist, 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 was mache ich denn jetzt? Und dann passiert alles wie automatisiert. Innerhalb 2 Sekunden schaue ich in den Rückspiegel und ziehe nach rechts auf den Seitenstreifen. Das Auto zieht an mir vorbei, ich komme auf dem Seitenstreifen zum Stehen, realisiere, wie meine Beine zittern und merke jetzt erst, dass mein rechter Blinker an ist.
Sonntagmorgen 2043 auf der A117 Richtung Schönefelder Kreuz. Mein Auto hat als energieeffiziente Geschwindigkeit 83 km pro Stunde in den Tempomaten eingestellt. Wally, ja, so heißt mein Auto, hat mir zusätzlich ein E-Book aufgrund der prognostizierten Fahrzeit vorgeschlagen. Ich beende gerade das 2. Kapitel. Plötzlich zieht Wally schwungvoller als üblich nach rechts und mein E-Book fällt mir fast aus der Hand. Noch etwas irritiert schaue ich raus und sehe, wie ein Auto an mir vorbeizieht. Hä? Warum kommt es von vorn? Bevor ich länger darüber nachdenken kann, bekomme ich schon eine Push-Nachricht auf meinem Handy. Meldungen über einen Geisterfahrer auf der A117 wurden soeben an die zuständige Behörde geschickt. Ah, alles klar, wurmte ich. Und beginne mit dem 3. Kapitel meines E-Books.
Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
Hey, da haben wir was gemeinsam.
Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
Dann los, hier bei
Dilemma-Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein kann, Chrissy. Wie geht es dir heute?
Ja, soweit, ganz gut. Ja, wir haben ja nur im Moment reichlich viel zu tun, weil wir gerade mitten in unserer Prüfungsphase stecken. Aber da ist mir in Vorbereitung für unsere Klausuren Wirtschafts- und Unternehmensethik aufgefallen, dass ja Ethik und Dilemma ja eigentlich ganz stark zusammenhängen.
Ethik beschäftigt sich mit der Frage, wie sollte ich handeln, was sollte ich tun? Und das deckt sich halt mit der Entscheidung zwischen 2 Alternativen bei einem Dilemma. Und wie immer bei Dilemma-Lametta liegt da der Fokus der heutigen Diskussion. Das Thema heute, Achtung, selbst fahren oder ein Fahren lassen, das ethische Dilemma bei autonomem Fahren.
In den letzten Jahren wurde auch in den verschiedenen Unternehmen, in denen sonst ja es vor allem um Gewinne geht, das Thema Ethik immer wichtiger. Denn die Kunden beschäftigen sich immer mehr damit, woher die Produkte kommen, unter welchen Bedingungen sie gefertigt wurden und welche Auswirkungen die Produktion auch auf die Umwelt hat. Aber nicht nur im Bereich der Wirtschaft, sondern auch in der Forschung von neuen Technologien, aber auch durch die Digitalisierung kommen immer wieder Dilemmata auf, die es zu diskutieren gibt. Und wir möchten heute das ethische Dilemma diskutieren, das bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen aufgekommen ist. Denn eine Diskussion, die immer wieder rund um das Thema autonomes Fahren aufkommt, ist die Entscheidung bei einer Unfallsituation. Wer entscheidet, wie die künstliche Intelligenz des Autos entscheidet?
Dabei ist aber nochmal eines ganz klar herauszustellen. Die eine richtige Entscheidung gibt es nicht. Denn egal, welche Entscheidung man trifft, sie führt zu einem ungewollten Ergebnis. Bei einem ethischen Dilemma ist das Treffen der vermeintlich richtigen Entscheidung nur mittels eigener Glaubenssätze möglich. Ein solcher Glaubenssatz kann zum Beispiel die goldene Regel sein, nach der man stets so handeln solle, wie man es von anderen in der eigenen Situation erwarten würde. Also ein einfaches Beispiel wäre, ich möchte, dass mich andere freundlich und respektvoll behandeln, also bin ich freundlich zu ihnen und gehe respektvoll mit ihnen um.
Ja, eigentlich ja ein sehr lebenswerter Glaubenssatz. Zurück aber wieder zum autonomen Fahren. Auch wenn das für uns noch sehr weit weg erscheint, ist es schon lange keine Utopie mehr, die wir vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennen. Denn viele Fahrzeughersteller entwickeln bereits schon erfolgreich an ersten autonomen Testfahrzeugen und einige Fahrzeuge mit Autopiloten sind bereits schon ja, sozusagen unterwegs im öffentlichen Straßenverkehr, auch wenn jetzt nicht hier in Deutschland. Aber auf dem Gelände der Berliner Charité rollt zum Beispiel auch schon der erste autonome Minibus der BVG. Zwar ist da immer noch eine Person mit drin, die sozusagen schaut, ob das wirklich alles funktioniert, aber er würde nur im Notfall eingreifen. Aber es
Ja.
bewegt sich ganz autonom über den Campus der Berliner Charité.
Super spannend und
Verrückt.
wissen, glaube ich, viele auch gar nicht,
Nee,
oder?
das
Also,
glaube ich auch.
genau. War für mich auf jeden Fall neu. So. Aber mal zu den Vorteilen von autonomem Fahren. Warum wird das Ganze überhaupt so diskutiert? Also, natürlich kann autonomes Fahren, wie vieles andere eben auch, verschiedene Vorteile mit sich bringen. Ne? Also, eine energieeffiziente Nutzung, zum Beispiel von Treibstoffen, die Verbesserung des Verkehrsflusses, eine entspanntere Parkplatzsituation in den Städten und keine langen Taxifahrten nach der durchtanzten Clubnacht mit Rummstadtclubs, oder? Ein weiterer Vorteil, der immer wieder angebracht ist, dass Personen, die Autos aufgrund von Alter oder gesundheitlichen Problemen nicht nutzen können, so gesellschaftlich integriert werden können. So, auf der anderen Seite bringt das natürlich auch Angst und Skepsis mit sich. Also einige Menschen scheuen sich davor, die Kontrolle komplett an eine Maschine abzugeben. Andere sorgen sich vor Hackerangriffen. So, des Weiteren ist natürlich auch die Frage offen, inwiefern eine Art Überwachung durch die Vernetzungspunkte stattfindet. Insgesamt blicken laut einer Mobilitätsstudie der Continental AG aus dem Jahr 2008 62% der Deutschen skeptisch auf das autonome Fahren. Wie wird es dann sein? Wird es dann zum Beispiel keine Taxifahrer mehr geben und wird uns dann, so wie in Quality Land, Achtung, unbezahlte Buchempfehlung, beschrieben, dass man ja, sich nur noch mit selbstfahrenden Autos fortbewegen kann? Was passiert mit den Arbeitsplätzen im Verkehrswesen? So, das sind halt Fragen, die halt irgendwie zwangsläufig aufkommen. So, aber mal weg vom Wunschdenken und den allgemeinen Ängsten zurück zum autonomen Fahren selbst. Was für ein Dilemma finden wir denn da noch konkret, Chrissy? Erzähl mal.
Ja, also wenn wir uns mal in die Lage hereinversetzen, jeder Autofahrer hat sich ja bestimmt schon mal damit beschäftigt, wie er in einer Unfallsituation X reagieren würde oder auch sollte. Denn ja, schon in der Fahrschule wird uns beigebracht, dass wenn Wild uns auf der Fahrstrecke ja, sich vor den Weg stellt, dass wir da vielleicht auch entgegen unserer Moral aber darauf zuhalten sollen und nicht ausweichen, um eben nicht uns selbst oder auch andere durch Ausweichen in Gefahr zu bringen. Jeder, der selbst schon mal in so einer Unfallsituation war, weiß, ja, man kann sich im Voraus schon viele Gedanken darüber machen, was dann aber in der Realität tatsächlich passiert, ist dann eben eine andere Sache. Also ich habe selber schon mal erlebt, dass dann ja wie so eine Art Autopilot einfach einschaltet und man eigentlich gar nicht so wirklich richtig mitbekommt, wie man da in der Situation reagiert. Also auch wie wir das schon im Intro die Situation angebracht haben, die ist mir tatsächlich passiert vor ungefähr 3, 4 Jahren. Es ist ja dazu gekommen, dass mir ein Geisterfahrer entgegengekommen ist. Und ja, dass dann auch so schnell alles abgelaufen ist und ich dann zum Glück, dadurch, dass die Autobahn ja recht frei war an einem Sonntagmorgen, ich dann auf den Seitenstreifen wechseln konnte und auch gar nicht gemerkt habe, dass ich dazu auch noch geblinkt habe, was mir eigentlich im Traum dann nicht eingefallen wäre, dann noch, oh ja, ein Geisterfahrer kommt mir gerade entgegen, ich setze mal den Blinker und fahre mal auf den Seitenstreifen. Das habe ich dann tatsächlich erst gemerkt, als ich dann stand und mich erst mal sammeln musste. Ja, also da bin ich auch tierisch froh, dass das so gut abgelaufen ist.
Das kann so sein, also super krasse Story. Also ich hatte ja mal was Ähnliches tatsächlich, also auch eine Geisterfahrersituation auf der Autobahn, auch ähnlich leer. Ja, also bei uns ging, oder in meinem Fall ging natürlich auch alles gut aus. Ich war jetzt nicht allein im Auto, es kam halt auch noch dazu. Man hat automatisch ja dann immer, gerade als Fahrer, du kennst das ja,
Ja,
auch immer gleich noch die Verantwortung für die anderen mit ja, auf dem Schirm, wenn man
das
jetzt als
stimmt.
Fahrer unterwegs ist. Ja, wie gesagt, das ging halt gut aus. Die Frage natürlich, wenn wir jetzt auf das Ganze auf das autonome Fahren beziehen wollen, so eine richtige Sicherheit, dass es jetzt mit einem autonomen Fahrzeug jetzt glatt gehen würde, gibt es ja natürlich auch nicht. So
Nee.
gesehen könnte man ja schon irgendwie argumentieren, hey, wir haben alle Sinne beieinander, dann
Das
ist es
stimmt.
vielleicht auch noch gar nicht notwendig, ne? Oder
Ja,
Also erzähl ruhig.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass man ja aber auch, also wir hatten jetzt Glück, dass wir da in dieser Situation so gut gehandelt haben oder eben auch die Zeit hatten, so zu handeln. Aber es gibt ja auch, je nach Tagesform, ist man vielleicht ein bisschen aufmerksamer oder ein bisschen unkonzentrierter. Dann lässt man sich vielleicht ablenken durchs Radio, Klimaanlage oder man bewusst unerlaubterweise das Handy. Passiert ja auch manchmal. Und dann fehlt da vielleicht diese aufmerksame Sekunde. Und ja, dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Und ein autonomes Auto, was eben mit gewissen Fahrassistenten ausgestattet ist, kann eben in diesen Situationen viel schneller reagieren als unser menschliches Gehirn und schon Gefahrensituationen vorab entscheiden und abmildern. Und das ist natürlich in dieser Situation dann der entscheidende Vorteil beim autonomen Fahren oder allein auch schon mit Fahrsicherheitsassistenten, wenn die künstliche Intelligenz des Fahrzeuges natürlich auch richtig programmiert ist und dann auch in der Situation korrekt handelt oder funktioniert. Aber in der Situation wäre es ja zum Beispiel klar gewesen, das Auto weicht dem entgegenkommenden Auto aus, auf dem Seitenstreifen kommt es dann zu stehen, alles gut. Dann gibt es natürlich aber auch die Situation, wo sowohl Situation A und Situation B zu einer negativen, ja, Auswirkung führen. Und das ist dann eben die Frage, wie soll das Auto in so einer gefährlichen Situation reagieren, die dann so oder so zu einem Unfall führt.
Bei Situationen, in denen das Auto schnell bremsen muss oder generell in gefährlichen Situationen, ist es natürlich recht simpel. Da gibt es ja unterstützende Technologien, die du ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast. Die finden wir ja schon heute bei fast allen Neuwagen eigentlich. Hier kann der Fahrer immer noch selbst eingreifen und die Unfallsituation damit eben beeinflussen oder vielleicht sogar auch umgehen. Vergleichbar ist das beim automatisierten Fahren, meine Güte. Nur übernimmt das Auto dabei sozusagen allein das Steuer. Der Fahrer muss allerdings trotzdem aufmerksam und einsatzbereit sein.
Ja, und abgegeben wird dann diese Verantwortung eben bei der sogenannten stärksten Entwicklungsstufe, die wir beim unterstützten Fahren haben, nämlich dem autonomen Fahren, wo der Fahrer dann eben zum Mitfahrer wird und eigentlich gar nicht mehr darauf schauen muss, ob das Auto jetzt alle Situationen so abschätzen kann, wie es ja, die Situation abschätzen sollte. Und wenn dann eine Unfallsituation auftritt, entscheidet die künstliche Intelligenz des Autos. Wo wir dann auch beim ethischen Dilemma wären, denn wer entscheidet denn, wie das Auto in einer Unfallsituation, die nicht zu verhindern ist, reagieren soll? Wie wird es vorprogrammiert und wie werden die Prioritäten klar definiert? Oder entscheidet dann das Zufallsprinzip, wer sozusagen der Leidtragende der Unfallsituation ist? Seitdem an autonomen Fahrzeugen entwickelt wird, wird auch diese ethische Frage gleichzeitig mit untersucht. Und auch wenn das ein bisschen skurril erscheint, wurde, um diese Fragen und um diese Dilemmasituation zu veranschaulichen, ein Online-Spiel entwickelt, die sogenannte Moral-Machine. Diese stellt eben diese Situation dar und so kann man für sich selbst testen und entscheiden, wie man sozusagen in solchen moralischen Entscheidungen reagieren würde.
Das Spiel stellt die Dilemmasituation wirklich gut dar. Also bei jeder Entscheidung, die in dem Spiel getroffen werden muss, werden Menschen sterben. Ein Beschreibungstext, der bei Bedarf neben den Situationen aufgeklappt werden kann, soll dabei helfen, menschliches Leben zu bewerten, quasi. Also dabei ist es schon ziemlich verrückt abzuwägen, ob jung vor alt gilt oder ob das Leben eines Businessmannes wirklich mehr zählt als das eines Obdachlosen. Oder wie siehst du das, Chrissy? Also ich meine, oder fangen wir mal damit an, was für Situationen werden dann konkret gezeigt in dem Spiel? Was wird da gegenübergestellt?
Ja, also vorab, ich fand es ziemlich hart, diese Entscheidung zu treffen. Aber wir blicken jetzt einfach mal ja, ganz allgemein drauf, weil ja, ich fand es eben persönlich sehr schwer anhand von irgendwelchen Eigenschaften, also und Äußerlichkeiten wie Alter, Relevanz für die Gesellschaft, das jetzt zu entscheiden. Aber wenn wir uns mal die erste Situation anschauen, die mir sozusagen gezeigt wurde. Also es ist ein Auto, das auf einen Fußgängerüberweg zufährt und aufgrund von technischen Problemen nicht mehr bremsen kann, sondern nur noch lenken. Und bei der ersten Möglichkeit war es eine unterschiedliche Anzahl von Personen. Und da konnte ich sozusagen meine Taktik, die ich mir sozusagen gesetzt habe, dass ich eben die möglichst geringste Anzahl an Menschen, oh Gott, das hört sich so, also ich formuliere es mal positiv, ich habe die größtmögliche Anzahl an Menschen überleben lassen.
Vielen Dank für diese Entscheidung, übrigens an dieser Stelle.
Ja.
Aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn dein Grundsatz da nicht mehr gilt? Also wenn jetzt gleich viele Menschen eben auf dem Spiel stehen, wie entscheidest du dann?
Ja, das war dann nämlich bei der zweiten Situation so, da konnte ich meine Taktik nicht mehr fortsetzen. Ja, da war es bedeutend schwieriger. Also ich hatte mir dann auch dazu diesen Beschreibungstext aufgeklappt. Da stand dann auf der linken Seite, wenn das Auto einfach geradeaus weiterfährt, sind es zwei Männer, eine füllige Frau und zwei andere Frauen, die anscheinend nicht füllig sind, die es dann getroffen hätte. Und wenn das Auto ausweichen würde, würde es zwei Athleten männlich treffen, eine Frau und zwei Athletinnen. Also, ja. Über diese Unterscheidung können wir gleich nochmal stärker diskutieren. Aber ich habe dann mich dafür entschieden, ja, sozusagen keine Aktivität vorzunehmen und das Auto einfach fahren zu lassen. Aber ich habe mich auch während dieses gesamten Tests sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt. Wie ging es dir damit, Claudia?
Also grundsätzlich war das ja das Prinzip oder ist das Prinzip des Spiels, also dass man ja immer abwägen muss, welches Menschenleben am Ende, also hat das und so blöd das klingt, irgendwie Mehrwert ist. Da sind ja die skurrilsten Sachen eben dabei. Also allein schon sowas wie völlig und athletisch, yes. Also sowas, das ist, ja. Und dann eben auch so weit zu gehen, der eine, der Business Mann ist jetzt irgendwie auch noch Teil unserer Gesellschaft und trägt noch was bei, als der andere eben als Obdachloser.
Genau, das war nämlich auch noch ein Punkt, Top-Manager, Obdachloser.
Genau, es ist so schwierig zu beantworten. Also am leichtesten fiel es mir persönlich eigentlich immer noch dann, wenn es um Tiere geht zum einen, weil ja, man könnte jetzt argumentieren, dass ja jedes Leben, egal ob jetzt menschlich oder tierisch in dem Fall oder pflanzlich vielleicht auch, gleich viel wert sei. Da habe ich persönlich jetzt eher den Menschen immer noch den Vorzug gegeben. Kann man jetzt auch hinterfragen, ob das richtig oder falsch ist. Will ich jetzt mal gar nicht weiter bewerten an dieser Stelle. Und eben der Aspekt, dass eben in vielen Situationen dann noch eine grüne oder rote Ampel zusätzlich mit ins Spiel kommt. Das heißt, ob die Passanten, die zwar nicht im Fahrzeug sitzen, also die eben die Unbeteiligten sind in dieser Situation, regelkonform agieren oder eben gesetzeswidrig. Ja, das habe ich dann teilweise auch in die Entscheidung mit einfließen lassen, sofern es dann ging. Wobei für mich immer der Grundsatz gilt, sobald eben mehr Leben zu retten sind, entscheide ich mich halt in erster Linie dafür. Aber oft hat mir dieses Spiel leider diese Situation oder die Möglichkeit nicht gegeben. Es waren immer die gleiche Anzahl an Leuten, die da hinten sterben müssen. Sehr unangenehm auf jeden Fall.
Ja, total.
Es hat keinen Spaß gemacht. Ja.
Also,
ja, aber abgesehen von den ethischen Dingen und moralischen Schwierigkeiten beim Auswählen, kommt natürlich auch Kritik von außen, also gerade eben von der Deutschen Ethikkommission gibt es eben Forscher und Forscherinnen, die dabei unterstellen, dass gerade eben diese ethischen Entscheidungen, die wir da treffen, nicht einfach über ein Online-Spiel abgebildet werden können. Und dass bestehende Menschenrechte auch nicht einfach ausgeblendet werden können. So, außerdem müsste auch eine Diskussion über die Bestrafung von Schwerverbrechen, wie zum Beispiel die Todesstrafe, legitim sein, wenn ein solches Spiel als moralisch-ethisch vertretbar gilt. Und dabei wurde die Todesstrafe in vielen demokratischen Ländern schon längst abgeschafft.
Ja, also ich persönlich finde es schwierig, jetzt auch noch die Entscheidung über die Todesstrafe und Unfallsituationen in einen Topf zu werfen. Kann aber auch natürlich das Argument der Ethikkommission total verstehen. Also wie schon gesagt, ich habe mich beim Beantworten der Fragen super unwohl gefühlt und habe das auch ganz schnell irgendwie durchgeklickt, weil ich mich gar nicht weiter irgendwie, weil ich das so skurril fand, mich damit zu beschäftigen, welcher Mensch ist mir jetzt dann mehr wert. Weil seit Jahren wird darum gekämpft, dass jedes Menschenleben zählt, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, hatte ich schon Religion, Alter, dem sozialen Status. Und ich meine, was steht denn im ersten Satz unseres Grundgesetzes? Dass eben die Menschenwürde eines jeden Menschen wichtig ist.
Unantastbar.
So, genau. Ja, mache ich jetzt so.
Hast du aufgeregt?
Ja. Und Eben, dass eben nicht aufgrund dieser Äußerlichkeit, also Äußerlichkeiten oder nach den Einstellungen der Wert eines Menschen bestimmt wird. Und ich habe das Gefühl, dass mit dieser Diskussion auch wieder dieses Denken gefühlt wieder verstärkt wird. Denn es wird uns oder der Gesellschaft wird freigegeben, eben aufgrund dieser, ja, dieser Äußerlichkeiten dann eben zu entscheiden, welches Leben für uns wichtiger erscheint als das andere und wen wir dann vom Tod verschonen würden. Und ja,
Einmal hat
also.
man die Sachen wieder auf dem Schirm, ne? Ich glaube, das ist der Punkt dabei, eben. Wir
Ja.
arbeiten gerade so fleißig daran, das alles außer Acht zu lassen, und so ein Spiel konfrontiert uns damit.
Ja, also ich, ja, sehe das auch ja, sehr kritisch.
Genau. Und letztendlich ist da die Deutsche Ethikkommission auch wieder auf deiner Seite, sage ich mal. 2017 hat sie einige Regeln zum automatisierten Fahren und vernetzten Fahren als grundlegende Voraussetzung formuliert. Und diese besagen unter anderem, dass das Auto sozusagen blind entscheiden sollte, sodass sie, Zitat, bei unausweichlichen Unfallsituationen jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution strikt untersagt ist. So sei halt die Entscheidung diskriminierungsfrei, da die Entscheidung nicht von äußerlichen und sozialen Faktoren abhängig sei.
Ja, und wo ich mich auch die ganze Zeit bei dem Spiel gefragt habe, wie will die künstliche Intelligenz oder das Auto wissen, wer obdachlos ist, wer der Topmanager ist, wer jetzt nur eine Frau ist und wer eine füllige Frau ist und wer eine athletische Frau ist? Also ich sehe vielleicht schlank aus, bin aber auf gar keinen Fall athletisch. Also, und ja, ich weiß nicht, wenn wir dann, oder wie das eben mit dem sozialen Status dann identifiziert werden soll, ist es dann doch schon in Richtung, dass wir Chips eingebaut bekommen, aber das würde jetzt zu Verschwörungstheorien gehen und das ist dann ein anderes Thema.
Ja, nee, das lassen wir lieber bleiben. Also lassen wir lieber bei den Faktoren bleiben, die wir irgendwie greifen können.
Ja.
Also zum Beispiel eben bei den Auswertungen des Spiels, ne? Also während die Ethikkommission dafür plädiert, dass im Zweifelsfall nicht eingegriffen werden solle, sodass die Insassen eines Unfallfahrzeugs ums Leben kommen, entscheiden die Probanden des Spiels häufiger dafür, dass unbeteiligte Fußgänger ihr Leben lassen müssen. Also stellt sich ja schon die Frage, warum entscheidet die Ethikkommission dann anders, wenn doch die Mehrheit das Umlenken des Autos bevorzugen würde? So, der Verursacher des sogenannten Mobilitätsrisikos dürfe nicht Grund dafür sein, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen, nur um das eigene Leben zu retten, wenn man dann selbst in dem Fahrzeug sitzt. Das ist quasi die Argumentation, die die Ethikkommission dabei führt.
Bei der Entscheidung von den Teilnehmern ja, dieses Spiels gilt wahrscheinlich auch wieder das Sprichwort, vielleicht jeder ist sich selbst am nächsten und sieht sich da vielleicht selbst als Fahrer des Fahrzeuges und das ja, will ich auch gar nicht so in Frage stellen. Aber interessant wäre vielleicht ja auch die Funktion, dass jeder sich seine KI und halt selbst programmieren kann und so seine persönlichen Standardeinstellungen vornehmen kann und eben entscheiden kann, nach welchen ethischen Regeln er sein Auto handeln lassen möchte. Also für diese Entscheidung hat auch die Ethikkommission weitere Handlungsregeln vorgeschlagen und dabei steht eben an erster Stelle, dass autonomes Fahren nur dann ethisch vertretbar ist, wenn tatsächlich es so ist, dass dadurch die Unfallquote sinkt. Außerdem sollte auch immer der Sachschaden vor Personenschaden gehen und wo hier aber natürlich auch der Sachschaden darunter fällt, ist dann auch das Tierwohl und was bei dem einen oder anderen auch verständlicherweise auch zu einer Diskussion führen kann. Und insgesamt werden dort 20 Regeln beschrieben, die eine Vorstellung darüber geben, wie autonomes Fahren auch ethisch korrekt sein kann. Und dabei geht es eben nicht nur über die beschriebenen Unfallsituationen, sondern auch um die Verarbeitung und Speicherung von Daten. Und wer dazu auch gerne mehr lesen möchte, der findet alle unsere Quellen in der Podcast-Beschreibung.
Du, aber eine Sache, Chris, stößt mir gerade auf. Also, es ist ja ein super spannendes Thema, eine KI selbst programmieren zu können. Aber wirft das nicht auch wieder irgendwie ethisch-moralisch höher? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt ein Rechtsradikaler jetzt irgendwie, naja, vielleicht ganz andere Werte vertritt als Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, dann, also auch das finde ich persönlich sehr fraglich. Also, ich meine, wir
Ja,
haben ja selbst
ja.
bei dem Spiel jetzt schon festgestellt, ey, es ist super schwer, irgendwie Entscheidungen zu treffen, wenn ich jetzt auch noch Na, ich würde mich fast wohler fühlen, wenn, wenn mir diese Verantwortung abgenommen werden würde.
Ja, ich finde, eine andere Möglichkeit wäre ja auch das Zufallsprinzip. Dass er dann, also, ja.
Ja, wahrscheinlich das, nur mit am sinnvollsten.
Das würde ja vielleicht auch dem Verhalten von Menschen auch wieder am nächsten kommen, wobei dann auch wieder die Frage ist, inwiefern benötigen wir dann das autonome Fahren. Letztendlich soll es ja auch dazu führen, dass diese Unfallsituationen auch weniger werden, als jetzt es gerade zur Zeit so ist. Aber ja, das ist natürlich ein relevanter Punkt, den du da anbringst. Soweit habe ich gar nicht gedacht.
Plus natürlich eben diese technischen, also du sagtest ja schon klar, wie soll das Auto erkennen, ob nun obdachlos, Mann oder Frau oder sowas. Das ist ja auch eine technische Herausforderung, wenn man das mal so zu Ende denkt. Da ist, glaube ich, noch einiges, was da auf uns zukommt. Aber, also ihr merkt schon, wir diskutieren uns hier gerade heiß und auch in der Öffentlichkeit wird das jetzt immer relevanter, das Thema. Also nach einem tödlichen Unfall mit einem Robotaxi in den USA, nachdem ein Fehler in der Software dazu führte, ich glaube 2018 war das, dass eine Fußgängerin von einem autonomen Testfahrzeug der Firma Uber erfasst wurde, ist die Debatte natürlich wieder im vollen Gange. Ne? Also die Ermittlungsergebnisse des Unfalls könnten natürlich beeinflussen, wie Behörden und Firmen zukünftig mit den Risiken des autonomen Fahrens umgehen. So. Und auch der Bericht Anfang Juni über ein verunglücktes Fahrzeug des Herstellers Tesla, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, trägt zur Debatte bei. Ne? Also der Fahrer des Fahrzeugs hatte den Autopiloten aktiviert und dieser hatte wiederum einen liegen gebliebenen LKW zu spät erkannt und konnte dann halt nicht mehr ausweichen. So. Der aus beiden Situationen erfolgende Tenor ist natürlich, dass die Technik beim autonomen Fahren einfach einwandfrei funktionieren muss. So.
Ja.
Anders geht's nicht. So. Und es schadet selten, wenn natürlich auch der Fahrer, also sofern man dann eben noch vom Fahrer spricht beim autonomen Fahren, auf jeden Fall weitestgehend ja, aufmerksam bleiben sollte, ne? Um halt eben eingreifen zu können. Ob nun beim Autopiloten oder beim selbstfahrenden Fahrzeug, sei jetzt einfach mal dahingestellt.
Ja. Ist es dann der Autofahrer?
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, wäre auf jeden Fall ein korrekter Vorschlag.
Ja.
Gut, aber was auf jeden Fall sicher ist, bis es eben soweit ist, kann ja auch noch reichlich diskutiert werden. Denn obwohl schon stark daran geforscht wird und schon die ersten Testfahrzeuge auf ihre Funktionalitäten getestet werden, letztendlich wird die Entscheidung aber sicherlich eh in der Politik über Regularien und Vorschriften geklärt werden. Und es ist auf jeden Fall noch Zeit, diese Fragen stärker zu diskutieren. Denn laut einer Studie, die 2018 durch den ADAC in Auftrag gegeben wurde, wird es erst 2050 so sein, dass autonome Autos die Straße erobern. Wobei auch andere Studien, die etwas positiver und optimistischer an die Sache rangehen, es schon 2030 für realistisch sehen. Also da ist sehr viel Spielraum, je nachdem, wie sich die ganze Entwicklung der Technologie entwickelt. Aber das Thema autonome Fahren wird auch trotz der Diskussion um ethische Entscheidungen weiterhin eine große Rolle spielen, denn es ist ja nicht so, dass es nur für uns als Privatkunden viele Vorteile bringt, sondern auch für Unternehmen interessant sein kann, die eben durch autonomes Fahren eine große Kosteneinsparung sehen oder auch vielleicht ganz neue Geschäftsfelder dadurch entdeckt werden.
Also um das kurz zusammenzufassen, wird es wahrscheinlich erstmal für den Waren- und Güterverkehr und für den öffentlichen Nahverkehr eben relevant sein, würde ich jetzt so sagen.
Ja.
Und das ist letztlich für Otto-Normalverbraucher richtig interessant und vor allem eben auch bezahlbar ist, wird, glaube ich, einfach noch rechtlich Zeit vergehen.
Ja, und bis dahin könnt ihr uns gerne eure Meinung zu dem Thema mitteilen. Wie findet ihr eigentlich die Diskussion rund um die programmierte KI bei Unfällen von autonomen Autos? Und wie würdet ihr entscheiden oder wäre vielleicht doch auch für euch das Zufallsprinzip eine bessere Variante? Lasst das uns gerne über Instagram wissen. Dort findet ihr uns unter dilemma.lametta.
Eingängig, dilemma.lametta.
Ja.
Genau. Ansonsten gilt zu sagen, zum Thema Fortbewegung lassen sich natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Dilemmata besprechen, die wir jetzt zwar nicht genannt haben, aber sowas wie Elektromobilität oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt oder auf dem Land sind natürlich auch große Themen, die eben viele verschiedene Dilemmata mit sich bringen und Ja, vielleicht greifen wir das ein oder andere nochmal in den kommenden Folgen auf.
Ja, ich sagen. Ich denke, das wird auf jeden Fall der Fall sein.
Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag.
Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
Tschüss.